des Internets, was mir auch sehr gut gefällt. Also, bitteschön. Trevor. Willkommen auf der Bühne. Genießt es. Hallo. Hallo. Es ist so lustig, es fühlt sich an wie ein Van Halen-Konzert. Es ist schon eine Weile her. Ich war hier schon 10 Jahre nicht mehr. Und vor 10 Jahren waren wir alle sehr aufgeregt über Barack Obama, die NSA. Es war eine unschuldigere Zeit. Ich glaube, so in 10 Jahren wird uns heute vermutlich vorkommen, oh, das war so seltsam, wir haben uns alle über KI aufgeregt. Und dann werden wir aus unseren Zelten rauskriechen und einen Workshop machen darüber, wie wir besser Bogen bauen und Ratten jagen lernen können. Also, ich werde heute einige Dinge tun. Zuerst, ich möchte über die Seltsamkeit sprechen, über unserer gegenwärtigen Zeit. Und später möchte ich euch ein Spiel vorstellen, ein CTF-Game, das wir am CCC gebaut haben. Die remote teilnehmen, können natürlich auch gerne dran teilnehmen. Aber zuerst, lass uns darüber reden, wie seltsam Dinge geworden sind. Das tote Internet, die Verschwörungstheorie des toten Internets hat einiges an Wahrheit an sich. Die Theorie sagt, dass ungefähr 2016 die Realität zerbrochen ist. In den frühen 2000ern haben die Tech-Companies so viel Daten wie möglich über unsere täglichen Leben gesammelt, über unsere Wünsche, Befürchtungen, über unsere Gewohnheiten, von Fahren bis Essen. Kinderbilder, jeder Klick auf jeder Webseite, jeder Suchbegriff, jeder Online-Kauf, jede soziale Medieninteraktion, etc., etc., etc. Shauna Zuber hat das berühmterweise gesagt, Überwachungskapitalismus. Und irgendwann, so um 2016 rum, gab es eine Inversion. Sie begann. Ich habe so viel darüber herausgefunden, wie möglich. Sie haben so viel wie möglich darüber herausgefunden über unsere Leben, dass die Daten ein Eigenleben entwickelt haben und Halluzinationen entwickelt haben, um die Realität neu zu generieren. Eine dünne Membran, die die Menschen von Maschinen separiert hat, hat angefangen, sich aufzulösen. Heute ist Amazon von KI-generierten Büchern überflutet. Chatbots fluten alles. Suchmaschinen sind nutzlos geworden, nachdem KI das Netz übernommen hat. Und eine gewisse Apokalypse hat übernommen, eine Büroklammernapokalypse, weil Clickbait, das von KI generiert wurde, überall reinflutet. Wir haben eine Steigerung von Algorithmen wahrgenommen, die Amphetamin füttern und Rabbit Holes erzeugen, die unsere Kultur stören. Unsere parasozialen Beziehungen werden seltsamer und seltsamer. Bots verhalten sich wie Menschen, Freundinnen, die uns anfeuern, die uns liebevoll behandeln. Und Menschen haben angefangen, sich wie Bots zu verhalten, wie schlechte Animationen, lachen, sich drüber freuen, wenn jemand einen virtuellen Token irgendwo reinpackt. Und das wird nur noch viel, viel, viel seltsamer werden. Denkt daran, einen Freundeskreis aus synthetischen Freunden zu haben. Comicbuchcharaktere, Götter, Berühmtheiten, Tiere, Aliens und Insider-Witze und Gespräche mit diesen Freunden zu bekommen. Und eure Weltsicht wird durch diese Interaktionen geformt und die Beziehungen, die ihr miteinander habt. Das heißt, dein Gefühl für die Realität wird spezifischer zwischen dir und all deinen virtuellen Freunden. Aber das ist auf einer virtuellen Ebene der Welt. Die wurden von Konzernen gebaut, die so viel Wert wie möglich extrahieren wollten. Das heißt, dein Freund sagt dir, oh, du bist heute schläfrig und langweilig, hab doch mal einen Monster Energy Drink. Deine Freundin sagt, oh, du siehst aber heruntergekommen aus, hol dir doch diese Jacke in Amazon. Der Papst sagt dir, dass Tom Hanks ist der Antichrist. Und was du tun musst, ist, du musst für Alex Jones wählen. Oder du hast ein Problem mit Gott. Emotionale Manipulation wird das Spiel sein, bis Dinge immer noch seltsamer werden. Das passiert, wenn dein Freundeskreis dein neurologisches Setup verstanden hat und dir kognitive Attacken schickt, die dich immer weiter manipulieren auf Ebenen, die du gar nicht bewusst realisieren kannst. Das war schon seit einer Weile so und alle diese Dinge sind eine neue Version des Internets, aber nachdem generative KI allumfassend wird, werden die Medien, die wir konsumieren, nicht nur von Suchmaschinen manipuliert werden, sondern synthetisiert generiert, um uns spezifisch zu manipulieren. Wir beginnen in eine Welt zu betreten, wo unsere Wahrnehmungen davon manipuliert werden, was die Tech-Konzerne uns sehen lassen wollen. Vom Überwachungskapitalismus bewegen wir uns in eine Ära des PsyOps-Kapitalismus und die PsyOps-Units, was wir davon wissen, bedeutet, wir haben ein echtes Problem. Und ich werde heute nicht so viel Zeit darauf verbringen, über imaginäre Zukunften zu sprechen, sondern ich möchte euch eine seltsame Geschichte erzählen über eine Gefahr in der amerikanischen Geschichte oder einen Strang in der amerikanischen Geschichte, der zeigt, wie es weitergehen kann, über Gedankenkontrolle, Magie, UFOs und KI. Das startet in den 50ern, wo das amerikanische Militär und die Geheimdienste angefangen haben, sich eine Mission anzunehmen, die die Wahrnehmung kontrollieren können sollte. Sie haben festgestellt, sie konnten Halluzinationen kontrollieren und merkten, dass die Halluzinationen ein Eigenleben entwickeln konnten. Und als ich angefangen hatte, diese Geschichte zu entdecken, habe ich einen Menschen gefragt, der heißt Richard Doby. Das war damals vor ChatGPT und er war dafür verantwortlich, Halluzinationen für die Air Force zu generieren. Und auf viele Arten und Weisen ist Rick ein lebender Prototyp für die Medien in einer Zeit der generativen KI. Mein Name ist Richard Doty und meine Lieblingsfarbe ist grau. Ich war stationiert auf Kirtland Air Force Base in Albuquerque in Mexiko. Ich war ein Gegenspion und zugeteilt der Special Air Force Investigations. Ich sollte Leute rekrutieren, die mir alle Bedrohungen für die Air Force Base reporten konnten. Und ich habe Leute rekrutiert innerhalb der Zeitungen, der Radiosender, der lokalen Fernsehsender in Albuquerque. Und wir hatten ein wunderbares Netzwerk rund um die Basis gebaut, um Bedrohungen für die Basis wahrzunehmen. Und das war relativ einfach. Und jetzt kommen wir zum schmutzigen Zeug, die Desinformation. Wir haben eine Desinformation-Kampagne gestartet gegen euch und wir wollen euch Missinformationen geben und Materialien, die euch so denken lassen, wie wir euch denken lassen wollen, oder euch so zu verhalten, wie wir wollen, dass ihr euch verhalten, oder nicht verhalten, was auch immer wir wollen. Doty war in der Air Force Base in New Mexico stationiert und das war eine Basis, in der sehr viele streng geheime Programme waren. Nuklearwaffen, Raumfahrttechnologie-Experimente und was passiert ist, ist, Menschen würden UFOs sehen in den Himmel über dieser Air Force Base. Und diese Leute haben sich gemeldet in der Basis und dann hatte Doty gefälschte Dokumente generiert und die an die UFO-Gläubigen gefüttert und gesagt, das sind Top-Secret-Dokumente. Und ganz viele Geschichten, die er diesen Menschen gefüttert hatte, wurden Teil des Kerns von der UFO-gläubigen Szene und auch Teil von X-Files. Und diese Spielchen haben einige UFO-Gläubige in den Wahnsinn getrieben. Die CIA und das Militär haben festgestellt, dass das UFO sehr mächtig war als Meme in den 50ern und haben es seit Jahrzehnten genutzt, um psychologische Missionen durchzuführen. Dieses Meme hat in dem Kontext einer Großoffensive der Geheimdienste stattgefunden, Menschen manipulieren zu können auf geistiger Ebene. Da ging es um Gedankenkontrolle, Experimente, Magie und auch künstliche Intelligenz und elektronischer Krieg. Am 10. April 1953 hat Alan Dulles, der CIA-Direktor, eine Rede gegeben über, was er Gehirnkriegsführung genannt hatte. Er beschrieb ein psychologisches Kriegsprogramm, das hinter den Vorhängen stattfand, dass man auf die Gesellschaft als Ganzes, aber auch an Individuen richten konnte. Und
der Kontext dieser Geschichte war der koreanische Krieg in Korea. Die Kriegsgefangenen hatten verschiedene Dokumente unterschrieben. Und die CIA hat dann daraus geschlussfolgert, dass die Gefangenen quasi gebrainwashed wurden. Das Material, was ich Ihnen jetzt hier zeigen werde, wird einigen Hintergrund zeigen mit Betonung der geschichtlichen und konzeptuellen Herkunft unserer Arbeit hier. Das Programm hat seine Wurzeln in der schwierigen, tumultartigen Phase des Koreakrieges. Inaudible. Ich denke, das ist ein Geständnis eines POWs. Wie kann ich meinem Sohn sagen, was ich hier in Korea getan habe? Bombenaufläufe auf Menschen zu werfen, Felder zu zerstören. Wie kann ich zurückgehen und meine Familie ansehen? Wie kann ich diese Verbrechen gegen die Menschheit Ihnen erklären? Filme wie dieser haben amerikanische Soldaten gezeigt, wo unterstellt wurde, dass sie unter psychologischer Kriegsführung gelitten haben. Wir waren tief betroffen und verunsichert von dieser Existenz solchartiger Filme. Warum haben diese Soldaten überhaupt solchartige Auskünfte gegeben? Für uns war klar, dass sie quasi tief psychologisch manipuliert und umgedreht wurden. Es ging darum, wie man quasi die tiefer liegenden Schichten des menschlichen Gehirns, des menschlichen Bewusstseins manipulieren kann und zu seinen Gunsten nutzen kann. Drei Tage nach Dulles Speech on Brain Warfare hat er ein Gegenprogramm bekannt gegeben, das bekannte MK-Ultra-Programm. Das umfasste einen großen Bereich unterschiedlichster Projekte und Experimente, ob die CIA das Gehirn, die Gehirne und das Gewissen der Menschen verändern kann durch Drogen, durch Hypnotisierung, durch Folter. Die ganzen Experimente waren sehr brutal. Wir wissen nicht genug, wir wissen nicht so viel über die ganzen Details der einzelnen Programme. In 1973, der ein Journalist und einige Teile des Kongresses haben einige Details veröffentlicht. Und die CIA wollte wissen, ob die Gehirne wiederprogrammiert werden, umprogrammiert werden konnten, so wie Roboter umprogrammiert werden können. Einige dieser durchgeführten Experimente unter MK Ultra standen in direktem Bezug zu der Entwicklung von KI. Dieser Mann hier heißt Woody Bledsoe. Er war einer der frühen Pioniere von der künstlichen Intelligenz. Er hat Mustererkennung, Musterübereinstimmungsmodelle entwickelt, die natürlich sehr wichtig sind für die Entwicklung von KI. Er hat sein PhD in Berkeley 1973 gemacht. Und Er hat dann im Silicon Valley eine Gruppe namens Panoramic Research gegründet. In unserer Zeit kennen wir ihn als den Großvater der Gesichtserkennung, denn in den 60er Jahren hat er ein geheimes Projekt der CIA betreut, das ein System entwickelt sollte, um Menschen anhand von einer Fotos identifizieren zu können. Aber die Geschichte geht noch weiter zurück. Wir können bis uns um die Jahrhundertwende angucken und zum Beispiel Jung, hier gab es erste Inspiration dazu. Er hat seine Kollegen fotografiert und ihre Gesichter analysiert und quasi gewisse Keypoints in den Gesichtern festgelegt und die Maßstab zwischen diesen Gesichtern festgelegt. Und die Idee dahinter war natürlich, dass man diese Gesichter analysieren und in eine Metrik übersetzen konnte. Und was kommt dabei heraus? Natürlich Gesichtserkennung. Wenn wir uns die Programme der CIA angucken, sagen wir, wir wissen nicht genug dazu. Hier geht es um das Subproject 95. Wir wissen ganz wenig darüber, nicht nur weil die CIA viele Dokumente vernichtet hat, sondern weil auch Bledsoe seine eigenen privaten Dokumente verbrannt hat in den 1990ern. Aber ein paar Sachen wissen wir dann doch. Es ging darum herauszufinden, ob man Computer benutzen kann, um die Gehirne von Tieren verändern zu können, beeinflussen zu können. Oder das Bewusstsein. Eine der CIA-Controller, also der quasi Rechnungshof, hat ein bisschen was darüber veröffentlicht. Aber letztendlich wissen wir nicht, ob das Ganze funktioniert, ob dieses Projekt 94 funktioniert hat. Aber klar, er hat den Weg bereitet, nicht nur Menschen anders wahrzunehmen, sondern auch ihr Verhalten zu beeinflussen. Und auf der anderen Seite des Kontinents hat ein anderes Projekt gleichzeitig stattgefunden, das andere Technologien nutzt hat, um das Bewusstsein zu verändern, um Illusionen, um die quasi Illusion zu erschaffen, die Illusion des lebenden Computers, des belebten Computers. Es gab eine Gruppe am MIT, die am Project Mac gearbeitet haben. Sie haben es für das Verteidigungsministerium gemacht, für die Agentur für Forschung des Föderation. Es ging darum, dass man nie oder nur schwierig Dokumente in einem gemeinsamen Raum, digitalen Raum teilen konnte. Und das Haupt-Mainframe war einer der Keimzellen des Internets. Und eines dieser Produkte, das herausgekommen ist, war ein Programm namens ELIZA, bekannt geworden, vermutlich weil der Erfinder der bekannte Kritiker Josef Weizenbaum war. Und dieses Programm hat einfach offene Fragen gestellt, die wiederum die Fragen des Menschen vor der Maschine nutzen würde. Und mit Hilfe einfacherer linguistischer Tricks konnte man die Illusion erschaffen, dass man, dass ELIZA ein Bewusstsein hat, was dann den Nutzer in ein Netz eingesponnen hat. Und also eine der Nutzerinnen hat Josef Weizenbaum darum gebeten, den Raum zu verlassen, damit sie ein intimes Gespräch mit ELIZA haben konnte. Also er hat dann quasi zufälligerweise die Zusammenhang in diesem speziellen Zusammenhang zwischen Bedeutung, Bewusstsein und dem Computer offenbart entdeckt. Also selbst wenn keine Bedeutung dahinter steckt, wenn die Wörter an sich Nonsens sind, schaffen diese Systeme Beziehungen untereinander zusammenzustellen. Also Sprache braucht keinen intentionalen Sprecher, um zu funktionieren, sondern es ist eigentlich egal, welche Bedeutung, die ausgesprochene Worte haben, solange es funktioniert. Das ist also quasi ein Zaubertrick und dieser Zaubertrick hat funktioniert und davon heraus hinaus entwickelt sich ein zweiter Zaubertrick. Und die Menschen haben dann angefangen, den Computern Intentionen zu entstellen, die vielleicht gar nicht da waren. Und der Computer muss natürlich dann, wenn er das so gemeint hat, muss der Computer natürlich sehr intelligent gewesen sein. Das ist ein ähnlicher Trick wie das Ouija-Board. Das sind natürlich alle Spielzeuge, die dir nachvollziehbare Antworten auf Fragen geben. Und weil es nachvollziehbare Antworten sind, hat man dann direkt das Gefühl, hier muss etwas Großes stattfinden, etwas übernatürlich stattfinden. Einfach, es spricht einfach den Teil deines Gehirns an, der Muster erkennen will, wo auch keine sind, die eine Bedeutung quasi halluzinieren. Das war ein sehr, sehr guter Trick. Weizenbaum hatte einen sehr bedeutsamen Trick gefunden, um Menschen zu manipulieren. Hier gibt es ein Zitat. Ich hätte nicht gedacht, dass selbst quasi nur ein kurzer Kontakt mit solchen Computerprogrammen dazu führen kann, dass Menschen anfangen zu halluzinieren und ein ganz anderes Verhalten dazu entwickeln. Er wusste nicht, hat nicht ganz verstanden, wie dieser Trick funktioniert hatte, aber er hatte gehofft, indem er halt quasi den Source Code veröffentlicht, dass er quasi diese Illusion selber bekämpfen kann, um zu zeigen, dass es halt gar nicht so wie wahrgenommen funktioniert. Aber er dachte, dass solange quasi das Ganze als Blackbox funktioniert, das Ganze magisch rüberkommt, wenn man aber das Ganze dann offenlegt, indem man den Source Code veröffentlicht, dass das Ganze dann nicht mehr als Illusion funktioniert. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Im ganzen Gegenteil, viele Benutzer haben weiterhin geglaubt, als nachdem der Source veröffentlicht wurde, dass es sich hierbei um Magie handelt, die Magie der Maschine. Und dabei ist er natürlich auf den Kern der Magie gestoßen oder die Kern des Magiers. Man spielt mit der Wahrnehmung des Gegenübers, des Zuschauers. Wir hören nicht nur mit unseren Ohren zu und gucken mit unseren Augen, sondern das Ganze spielt sich bei uns im Kopf ab. Und Zauberer haben das natürlich seit tausenden Jahren benutzt, um quasi Illusionen und Realität ineinander fließen zu lassen. Und das sind natürlich Aspekte, wo die CIA besonders daran interessiert war. Wenn man über Zaubertrick spielt, da gibt es natürlich Operationen, um die Aufmerksamkeit abzulenken. Andere waren natürlich darauf wesentlich spezialisierter. Andere, die sich über Ablenkung mit den Händen viel besser auskannten als ich. Ich habe viele gesehen und davon gehört. Es gab Fälle, wo wir jemanden mit ins Team geholt haben, der den Zuschauer, das Publikum davon überzeugen wollte, dass sie Sachen gesehen haben, die gar nicht da waren oder Sachen gehört haben, die gar nicht ausgesprochen wurden. Eine der ersten Leute, die von der CIA in das MK-Ultra-Programm reingebracht wurde, war ein Zauberer mit dem Namen John Mulholland, ein Meisterillusionist, der dafür sorgen konnte, dass Menschen Dinge gesehen haben, die de facto gar nicht da waren. Mulholland hat erklärt, dass Magie eine vorgegebene Performance ist von Sachen, die gar nicht gemacht werden können, die gar nicht erscheinen können. Es geht darum, das Bewusstsein des Publikums in eine falsche Richtung zu lenken. Und Magie es geht darum, gewisse Aspekte der Psychologie vorzuführen. Also Mulholland ging es darum, dass es gar nicht so sehr um das Übernatürliche ging, sondern es ging hier vielmehr um den Aspekt des Mindhackings. Und er hat verschiedene Projekte für die CIA übernommen. Es gab ein hochgeheimes Buch, ein Textbuch, wie man gewisse Methoden der Zauberei nutzen kann, um geheime Operationen durchzuführen und wie man zum Beispiel unbemerkt Gifte benutzen kann in Angriffen. Er hat auch Dokumentation gemacht, wie man Sachen schmuggeln konnte, wie man Waffen schmuggeln konnte, wie zum Beispiel eine Pistole, die in einer Münze versteckt war. Aber er hatte auch noch weitere Rollen innerhalb der CIA. Natürlich war jemand, der wusste, wie einfach es war, jemanden von etwas zu überzeugen, was gar nicht da ist. Und er war sehr skeptisch gegenüber dem Übernatürlichen. Und aufgrund dieses skeptischen Geist, den er hatte, wurde er von der CIA beauftragt, quasi das Übernatürliche zu untersuchen. Und er wurde auch ein Ermittler in Sachen UFOs. UFOs war ein weiteres Gebiet, in dem die CIA Interesse entwickelt hatte. Denn 1952 wurden in Washington Stimmen laut, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt haben.
Die Erlebnisse von 1952 wurden die Washington Flughafen genannt. Die Flugkontrolleure haben mehrere unbekannte fliegende Objekte mitgeteilt. Das waren Blips, die unglaublich schnell geflogen sind und sich auf eine Weise bewegt haben, die normale Fluggeräte nicht hingekriegt haben. Nach diesen Sichtungen wurden einige Arbeitsgruppen eingerichtet, um Maßnahmen zu entwickeln, was man da gegen diese fliegenden Objekte tun konnte. Und in einem der Memos stand drin, dass es keinerlei Belege dafür gab, dass die nationale Sicherheit irgendwie durch diese Objekte gefährdet wäre, aber es gab eine Empfehlung, eine Massenhysterie mit Hilfe dieser Objekte einzuläuten. Die Arbeitsgruppe empfahl Massenmedien, Werbung und sogar Disney dafür zu verwenden. Und darüber hinaus hat die Arbeitsgruppe auch empfohlen, dass Forschungsgruppen überwacht werden hätten sollen, weil sie verdächtige Aktivitäten gezeigt hatten. Aber es gibt eine weitere Schlussfolgerung, die sie gemacht hatten. Kann die CIA sowas benutzen, um Offensivoperationen damit zu starten? In der Öffentlichkeit war die Policy immer, diese Geschichten zu widerlegen. Und die CIA hatte John Mulholland als Vertreter, um im Stillen weiter sich damit zu beschäftigen. Und die CIA schickte ihn, um eine Sichtung in der Nähe von Kelly, der Stadt Kelly, zu erforschen. Es gab 5 Erwachsene und 7 Kinder, die behaupteten, dass sie von kleinen, goblinartigen Kreaturen angefallen wurden, die aus einer fliegenden Untertasse kamen. Dieser Vorfall bekam sehr, sehr viel Presseöffentlichkeit und war der Anfang des Memes kleiner grüner Männer. Am Anfang von 1956, als Mulholland diese Untersuchung durchführte, hatte die CIA eigene UFOs von einem geheimen Stützpunkt, den sie in der Wüste platziert hatten. Und das war natürlich Area 51, die ja berühmt geworden ist. Das heißt, die CIA hatte an dem U-2 Spionageflugzeug gearbeitet und dafür Flugtests absolviert. Und sie waren sehr zuversichtlich, dass die U-2 eigentlich unverwundbar war, weil sie so hoch fliegen konnten, über 75.000 Fuß, und hatten dieses Flugzeug über sowjetischem Luftraum geschickt. Aber sie hatten die Fähigkeiten des sowjetischen Radars unterschätzt. Und die U-2 hatte wahrgenommen, dass sie doch von den Sowjets geortet wurde. Und das kam März 1960 raus. Gary Powers wurde abgeschossen über der Sowjetunion, und in seiner Tasche war etwas, was John Mulholland erwähnt hatte, nämlich eine Münze, die 2 Giftnadeln beinhaltete, die für Selbstmord oder für Angriffe verwendet werden konnte. Das heißt, nach diesem Powers-Vorfall gab es keine Flüge mehr über der Sowjetunion. Aber die CIA wusste, dass die U-2 einfach gezählte Tage hatte und nicht so verwendbar war, wie sie gedacht hatten, und hatten sich schon damit beschäftigt, einen Nachfolger zu bauen. Das war das Project Oxcart. Von Anfang an hatte Oxcart eine unterschiedliche Philosophie. Es ging um das Design, versteckt zu arbeiten und dem Radar zu entgehen. Und als sie dieses Konzept der Heimlichkeit für Oxcart entwickelt hatten, haben sie festgestellt, dass Heimlichkeit ein weitreichenderes Konzept war, als nur dem Radar zu entkommen. Was man tun kann, ist, die Prinzipien der Heimlichkeit und Verborgenheit zusammen mit Geheimdienstgegenmaßnahmen, um alles wie irgendwas anderes aussehen zu lassen. Je nachdem, welche Systeme sich etwas angucken. Jedes sensorische System nimmt die Welt auf unterschiedliche Weise wahr. Eine Satellitenkamera sieht die Welt anders als ein Infrarot-Sichtgerät. Ein Infrarotradar sieht es anders als deine Augen. Die Idee war, dass man die spezifischen Charakteristika jedes Systems ausnutzen konnte, um Illusionen und Halluzinationen hervorzurufen. Und ein Projekt namens Palladium kam aus dieser Idee. Und das Ziel von Palladium war, Objekte zu generieren und elektronische Signale, die dem Feind vorgaukeln konnten, was auch immer man wollte. Man konnte ein Objekt kreieren, das aussah wie eine Bomberflotte für Frühwarnsysteme. Oder einige UFOs, die in lustigen Mustern rumflogen. Und wenn die Kampfflugzeuge das versuchten zu finden, sahen sie nur ein paar metallische Würfel in einem Heißluftballon und Objekte, die den Menschen etwas vorgaukeln, sodass sie ihre eigene Rationalität hinterfragten und sich vorkamen wie irre. Die Halluzinationen, die sie mithilfe dieses Systems erzeugt hatten, nannten sie Geisterflugzeuge. Die waren nicht einfach nur passiv. Sie wollten den Feind dazu bringen, sich diese Geisterflugzeuge anzugucken mit so vielen Sensoren wie möglich. Und damit konnte das Objekt da sitzen und ausspionieren, welche Technologie verwendet wurde, um das Objekt besser zu verstehen. Und was dieses Projekt zeigt, ist, dass es hybride Waffensysteme gibt, die die Wahrnehmung manipulieren. Projekte, die PsyOps vermischten mit digitaler Technologie, die Sensoren und Gedanken, also auch die lebenden Gedanken des Feindes manipulierten. Und das war eine frühe Form, was wir heute als psychologische Kriegsführung kennen. Es war eigentlich nur ein Würfel innerhalb eines Kreises. Ihr habt jetzt zwei verschiedene Sachen. Wir haben Kugeln innerhalb von Sphären und wir haben fliegende Tic-Tacs. Im Palladium-Programm begannen Leute, sehr seltsame Dinge am Himmel zu sehen, die sie nicht erklären konnten. Und die CIA wusste, dass UFOs ein herrlicher Weg waren, um die Aufmerksamkeit abzulenken von ihren eigenen Projekten und Technologieentwicklungen. Wenn sie denken, es war etwas, das wir haben, hey, das ist was, womit wir die Russen besiegen werden. Und wir sagen, nee, das waren nicht wir, das waren UFOs. Nee. Dann gibt es andere Wege, wie wir Leute von UFOs überzeugen können. Vielleicht irgendwas aufführen. Und nach der internen Geschichte von der CIA waren 50% der UFO-Sichtungen kamen von diesen sehr hochfliegenden Flugzeugen und sie gingen zur Air Force und erzählten ihnen, sie sollten falsche Geschichten erzählen, um diese Sichtungen wegzuerklären. Und die CIA und die militären Gegengeheimdienste nutzten diese hypermimetische Qualität der UFO-Stories, die man wunderbar manipulieren konnte, um Geschichten erklärbar oder unerklärbar zu machen, um Menschen sehen zu lassen, was du sie sehen lassen möchtest, glauben zu lassen, was du sie glauben lassen möchtest. Und zu der Zeit, wo Rick Doty in der Air Force Base aufschlug, waren UFOs einfach das Mittel der Wahl, um die Wahrnehmungen zu manipulieren. Es wurde ein sehr mächtiges Instrument, um psychologische Kriegsführung zu machen. Und das UFO fing an, als Maskottchen einiger militärischer Zweige aufzutauchen. Und das Meme verbreitete sich weiter und weiter und weiter. Es gibt ein sehr aufschlussreiches Dokument in den Snowden-Folien. Es hat nicht so viel Aufruhr gemacht, wie es eigentlich hätte machen sollen. Und es waren Folien von JTRIG. Das ist sehr viele Abkürzungen innerhalb einer britischen Institution, die psychologische Kriegsführung durchführen. Und nach diesen Folien war die Philosophie von Online-psychologischer Kriegsführung Magie, Zaubertricks. Sie sprechen davon, Cyberzauberer zu entwickeln. Und es gibt detaillierte Charts über die psychologischen und neurologischen Faktoren und Techniken, die man gerne ausnutzen wollen würde. Die UFOs sind überall in diesen Folien. Ich weiß nicht warum. Sind es Werkzeuge, mit denen man die Wahrnehmung manipulieren konnte? Oder wollen sie UFO-Gruppen als Zielgruppe nehmen? Weiß ich nicht. Also, das Thema des heutigen Talks geht um Technologien der Manipulation. Technologien, die etwas verbergen oder zeigen können, die uns etwas vorgaukeln wollen. Und der Abgrund zwischen unserer Wahrnehmung und der tatsächlichen Welt draußen kann gefüllt werden mit allen möglichen Halluzinationen. Jetzt, warum Zaubertricks, warum UFOs, warum KI? Diese alle gehen davon aus, dass die Realität nicht ein objektives Ding da draußen ist, sondern ein komplexes Chaos des Immateriellen, des Nichtwahrnehmbaren. Und das Ganze kann manipuliert werden. John Mulholland wusste, dass Zaubertricks darauf basierten, dass unsere Wahrnehmung eben nicht so präzise ist und es nicht möglich ist, auseinanderzuhalten, was wir wahrnehmen und was wir erwarten, was wir wahrnehmen wollen. Mulholland's Argumentation ist nicht philosophisch. Er macht einen empirischen Punkt und das ist sehr einfach zu demonstrieren und ich werde euch das jetzt hier demonstrieren. Ihr habt das vielleicht schon mal gehört irgendwo, aber für die, die es noch nicht gehört haben, ich möchte, dass ihr euch diesen Ton anhört und seht, welche Sätze auf dem Screen gezeigt werden und dann nochmal. Die Kunst des Zaubertricks ist die Kunst, diese Wahrnehmungseigenheiten auszunutzen. Und dieses Geräusch spielt mit diesem Latenzintervall zwischen euren Wahrnehmungen und euren Erwartungen. Es sind Bilder von UFOs und wenn man nicht weiß, was diese Bilder bedeuten sollen, gibt es ein Spiel. Sie laden dich ein, darüber nachzudenken, was es sein könnte. Es ist wie ein Stimulus für die Fantasie. Und wenn Menschen über UFOs sprechen, hört man immer und immer wieder, dass die Existenz von UFOs die größte Entdeckung der Geschichte sein würde und entweder so wunderbar oder so fürchterlich sein würde, dass die Gesellschaft auseinanderbricht. Und wenn UFOs existieren und die Dinge tun können, von denen wir glauben, dass sie sie tun, dann müssen sie ja irgendeine Energie zur Verfügung haben, die unendlich ist und flexibel. Und die Existenz einer solchen Energiequelle wäre das Ende der Knappheit und das Ende von Kapitalismus. In anderen Worten, es wäre eine Art göttliche Erlösung von der Grausamkeit der Gegenwart. UFOs, Magie, Zaubertricks, KI, die drücken auf einige sehr mächtige neurologische Knöpfe. John Mulholland wusste das, Rick wusste das, Joseph Weizenbaum wusste das und entdeckte es versehentlich und alle verstanden, dass man das als Waffe benutzen konnte. Das MK-Ultra-Programm hörte nie wirklich auf. Heutzutage finden wir die Spuren davon in den Geheimdiensten, in Programmen des Militärs und in dem, was man psychologische Kriegsführung nennt. Diese Domäne ist nicht auf das Militär beschränkt und auch nicht auf die Geheimdienste. Ich erinnere mich damals, als ich durch die Enthüllungen von Snowden gegangen bin, dass ich irgendwann festgestellt hatte, hey, das sieht nicht so richtig anders aus wie Google oder Amazon. Und wir beginnen, eine Welt zu betreten oder haben sie schon betreten, wo psychologische Kriegsführung Standardbestandteil von Marketing wird. Politik und sogar der Kultur als Ganzes. In anderen Worten, eine Welt von Psyops-Kapitalismus. Und das wird nicht gut ausgehen. Es gibt eine Ironie in der ganzen Sache. Die Ironie ist, wenn du feststellst, dass deine Wahrnehmungen dich verraten und dass jemand herausgefunden hat, wie man deine Wahrnehmungen gegen dich verwendet, dass dann die fragilen Wahrheiten, die dein Warnungsapparat hat, um sich mit der Welt draußen zu verbinden, zerbrechen können. Und 2016 brach die Realität auseinander. Halluzinationen wurden wahr und Realität bekam eine Halluzination, wurde eine Halluzination. Es begann eine Ära der Verschwörungstheorien. Die bluttrinkende Verschwörung, KI wird die Welt übernehmen und Menschen versklaven. Und die andere Verschwörungstheorie war, dass wir alle nur in einer Simulation lebten, ein synthetisches Konstrukt, wo die Unterscheidung zwischen Realität und Halluzination einfach nicht existiert. Alles wurde verdächtig, alles wurde psychologische Kriegsführung interpretiert, alles wurde ein Meme, das dich infizieren möchte, eine Attacke. Und das war ja nur der Anfang und es wird immer, immer seltsamer werden und dunkler. Ich möchte hier mal zu einem anderen Thema umschwenken, für eine Sekunde, bevor ich weitergehe. Ich würde gerne einige dieser Ideen gemeinsam mit euch explorieren und kollektiv mit euch explorieren in diesem Kontext dieser speziellen Version des Spiels, das wir erschaffen haben in meinem Studio.
Das Spiel heißt Cyclops und ich kann bekannt geben, dass es jetzt live ist, das Spiel. Ihr könnt es spielen, indem ihr euch auf der Seite Cyclops .sh. Und ihr könnt natürlich gerne das hier ein Foto machen. Also die Seite ist cyclops.sh. Da könnt ihr euch einfach anmelden für das Spiel mit dem Registrierungscode 37C3. Und ich muss natürlich, also ich muss kurz dazu sagen, das sollte man besser nicht auf dem Telefon spielen, geht eher auf dem Desktop. Wir werden drei große Hauptgewinner haben und es wird 25 weitere Preise geben. Es gibt ein Meetup morgen um 14 Uhr, morgen Meetup im House of Tea um 14 Uhr. Also wer ein Team gründen will, wäre cool, wenn ihr Teams bilden könntet. Wir rufen absolut dazu aus. Ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen. Das Spiel wird am Samstag um 14 Uhr enden und dann gibt es nochmal eine Gewinnerzeremonie, ebenfalls im Tea House um 15 Uhr am Samstag. Und ich hoffe, dass ich einige von euch morgen da sehen werde. Und damit möchte ich mich von euch verabschieden und das Wort nochmal an Rick Doty zurückgeben, um die Aufmerksamkeit eines Lesers oder der Person auf sich zu ziehen im Internet, des Ziels, muss man natürlich einen Weg haben, sie irgendwie in den Bann zu ziehen, anzuziehen. Wenn man so eine komplett bekloppte Verschwörungstheorie unter die Leute bringt, die niemand beglaubt oder die, wo quasi kein Teil Wahrheit drin ist, wenn sie einfach weiterblicken, weiter scrollen und es ignorieren. Also es muss irgendwie ein kleines Korn, kleinen Funken Wahrheit mit dabei sein. Und die Zeit und der Ort sollte korrekt sein von einigen Daten. Ich weiß nicht, ob ich das vorher erwähnt habe. Was man machen sollte, ist, man sollte mit einem Fakt anfangen und am Ende auch wieder mit einem Fakt aufhören. Alles, was dazwischen ist, kann kompletter Müll sein. Nein, aber man sollte mit einem Fakt anfangen und auch wieder beim Fakt landen. Thank you guys very much. Vielen, vielen Dank. Thank you, Trevor. Ich habe meinen Mic zurück. So, wir sind alle ziemlich im Arsch, oder? Ja, yeah, we are all fucked.
Here's a guy coming up on the stage as Saal number one and tells you all, guys.
Oh, hier ist jemand, der im Saal einspricht. Ihr seid alle fucked. Gibt es Fragen?
No one has a question.
Keiner hat eine Frage.
Yeah, there is one.
Da ist eine Frage.
Hurry up.
Beeil dich. Du hattest einige Namen erwähnt. Ich könnte jetzt Crowley und einen weiteren Namen nachfragen. Ich arbeite mit Dr. Stanley Krippner. Der ist ein 89-jähriger ESP-Praktizierender. Aber die Frage, die ich gerne stellen würde, weil das sind viele Rabbit Holes, ist John Lowe ein interessanter Mitspieler in dieser ganzen Geschichte? Könntest du ein bisschen mehr über John Lowe erzählen? Und auch seine metaphysischen Aspekte. Er hat ja UFO-Forschung betrieben und hyperdimensionale Forschung. Gibt es irgendwas über John Lowe?
Also da gab es natürlich jede Menge Zeug, das während dieser Zeit stattfand. Und Don Lilly war Teil dieser Welt. Ich glaube, ich werde jetzt nicht dieses Rabbit Hole in da reinstellen. Es gibt so viele Ende, die es gibt. Und hast du ein Psyche-TV-Shirt an? Genesis war mein Bruder, mein Schwager. Ja, kleines Easter Egg. Noch eine weitere Frage?
Nummer eins. Nochmal zurückzugehen auf deinen Talk vor 10 Jahren. Du sagtest, dass du nicht über die Probleme sprechen möchtest, die daraus entstanden sind, dass du zu weit gegangen bist oder zu nah rangekommen bist. Gibt es denn etwas, worüber du reden würdest?
Also, vor 10 Jahren hatte ich ein Buch veröffentlicht, das Blank Spots auf der Karte hieß, wo es darum ging, geheime Orte der CIA und so weiter zu veröffentlichen, von verschiedenen weit fortgeschrittenen Geheimdienstprogrammen. Und das war sehr, sehr schwierig von einem erkenntnistheoretischen Hintergrund, denn was passiert, man findet diese Welt, diese Rick Doughty-Bullshit-Welt der psychischen Manipulation, der Desinformation, der Covergeschichten. Und es gab eine riesige Menge von, man braucht eine jede Menge intellektuelle Disziplin im Sinne von Forschungsdisziplin, um nicht selber nicht da so unterzugehen in diesen ganzen Stories, die sehr schwierig sind zu verifizieren, wo es auch darum geht, selber manipuliert zu werden. Also zu dieser Zeit habe ich irgendwann gesagt, das ist mir zu viel, das betrifft Bereiche, die ich nicht verifizieren kann, ich fühle mich nicht wohl, diese Geschichte von dem empirischen Standpunkt zu beurteilen oder einfach zu untersuchen. Und das Ganze hat natürlich ein negatives Image auf den Vortrag gehört, worum es ging, diese negativen Phänomene zu untersuchen. Wir bitten jetzt noch mal kurz den Raum noch mal ein bisschen leiser zu sein. Habt ihr irgendwelche Tipps, was quasi die Widerstandskraft gegenüber diesen Techniken angeht?
Es gibt Forschungen darüber, aber es ist schwierig. Die Forschungen, die ich kenne, begannen auch während des Koreakriegs. Sie hatten Angst davor, dass Soldaten desertieren würden oder dass sie von Propaganda eingefangen werden würden. Und sie starteten eine Strategie, die hieß Pre-Bunking, also vorher die Propaganda auf den Leuten anwenden, von der man erwartet, dass sie angewendet werden würde, könnten sie quasi geimpft werden. Und Menschen versuchen, das jetzt auch zu tun. Und es gibt eine Theorie, dass man sich so ein bisschen dagegen impfen kann, gegen bestimmte Dinge. Aber dafür muss man sich einem Material aussetzen. Und das muss passieren, bevor man einem tatsächlichen Angriff ausgesetzt ist. Und ich glaube, das hat Grenzen. Meine Intuition ist, basierend auf der Arbeit von Leuten wie John Mulholland, worüber ich ja im Talk gesprochen hatte, ich bin nicht sicher, wie weit es reicht, dass man deinen logischen Verstand benutzen kann, um emotionale Antworten und emotionale Teile des Gehirns auszuhebeln. Ist eine sehr gute Frage und da gibt es auch Arbeiten darüber, aber ja. In der Zwischenzeit möchte ich eine Frage aus Signal beantworten.
Eine Signalgeschichte, also bitte macht keine Fotos von Leuten. Das trifft natürlich hier den Chalk auf eine ganz besondere Art und Weise. Also der Signal Angel hat eine Frage aus dem Weitnetz. Das Internet fragt ein paar Fragen. Wird es eine Open Source Version des Spiels geben? Wann wird es vollständig sein? Wie sollte man das Spiel könnte man Spiel gemeinschaftlich spielen, wenn man nicht vor Ort beim Kongress ist?
Ein guter Weg ist, sich selbst zu organisieren und euch im Internet zu unterhalten. Das Spiel ist aktuell aus dem Internet erreichbar. Geht einfach auf die Webseite, die ich erwähnt hatte, C37C3 steht in den Folien. Und es gibt rudimentäre Wege, sich innerhalb des Spiels mit anderen Leuten zu unterhalten. Nehmt einfach diese rudimentären Kommunikationsmittel, um andere Kanäle aufzutun, um euch mit Menschen zu vernetzen. Wie ich es schon in den Folien sagte, wenn ihr in dem Spiel am weitesten kommt oder es sogar gewinnen könnt, dann müsst ihr irgendwann jemanden finden, der physisch in eurer Nähe ist, um Preise zu gewinnen. Nummer zwei.
Hello, thanks for the talk. Why 2016?
Warum, danke für den Talk, warum 2016? Was ist das Besondere an 2016? Was könnte nur passiert sein 2016?
Oh, viel ist 2016 passiert. Man sucht sich einfach ein Datum aus. Die Geschichte ist nicht quantitativ in dieser Hinsicht. Mit einem Datum wie diesem, man versucht halt einen Änderungspunkt zu identifizieren und 2016 wirkte irgendwie ziemlich überzeugend dafür.
2016. Also 10 Jahre, ja, also vor 10 Jahren warst du hier. Ja, 2016 war ein bisschen näher dran, oder? Ja, das letzte Mal war ich 2013 hier, ja. Hamburg? Nein, Berlin. Keiner weiß mehr. Zeit ist alles total verschwommen, ne?
Ja.
2013 war hier, das Jahr von Snowden. Wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen.
Ja, ich fand deinen Talk wunderbar. Ich bin leider nicht sehr gut darin, Fragen zu stellen, also bitte etwas Geduld. Was mich an diesem Talk am meisten interessiert hat, war der Titel und die Beschreibung. Ich bin da vermutlich nicht der Einzige. Meine Frage ist, es war sehr ähnlich über das, was Leute online als Schizo-Posting beschreiben, also keine Satzzeichen, all caps. War das die Absicht dahinter? War deine Intention, viele Leute anzulocken, wie du es geschafft hast?
Also in dem Talk habe ich aber verschiedene Bilder und Text zusammengeworfen und es gibt einen Teil des Vortrags, wo es darum geht, das Ganze performativ darzustellen. Also mein Hintergrund ist natürlich in der Kunst und wir versuchen natürlich über eine Einkunft von Inhalt und Form zu finden und gleichzeitig muss das Ganze natürlich immer noch verständlich zu sein, aber es soll natürlich auch immer einen nicht verständlichen Teil beinhalten. Zurück zu Nummer 2.
Hallo, ich fand das alles sehr beunruhigend, aber trotzdem sehr spannend. PsyOps-Kapitalismus sehr gut beschrieben und beschreibt die aktuelle fürchterliche Situation ziemlich gut. Ich frage mich, hast du vielleicht irgendwas über die UFO-Reden im amerikanischen Kongress? Worum geht's da? Ist das Teil der größeren PsyOps?
Also das ist natürlich eine schwierige Sache, darüber zu sprechen. Man mag vielleicht den Eindruck gewonnen haben von meinem Shirt, dass das alles so ein Bubble-Bullshit ist. Ich mache einen viel kleineren Claim. Ob jetzt UFOs recht ist, egal. Wir wissen, dass sie ja die ganze Zeit PSYOPs benutzt haben bezüglich dieser Geschichte im Kongress. Ich habe keine direkte Antwort. Ich bin ein bisschen verwirrt und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Thema, was genau da reinzielt. Woher kommt denn diese Verwirrung? Ein paar Orte können wir lokalisieren, aber andere Orte können wir halt nicht direkt drauf zeigen. Also für mich, es ist ein interessanter Aspekt, ist, den man zu untersuchen, also ein interessanter Gegenstand. Aber keine der Art und Weise, umzugehen, funktionieren richtig. Und diese Reihe der Veröffentlichungen der Events über den Sommer, ich bin recht zuversichtlich, dass sie, dass wenn jemand gesagt hat, dass im Militär, ich glaube den Leuten, die gesagt haben, dass im Militär, die sagen, dass es gibt UFOs, ganz einfach, wenn du zum Beispiel auf einer Militärbasis aufgewachsen bist und jemand sagt, das sind UFOs, dann nimmt man das halt so hin. Und hier ist es etwas, ist der Fall, dass mehrere Dinge gleichzeitig wahr sein können. Und was für mich interessant ist, ist diese Folge von verschiedenen Prompts, die Quelle für die Fantasie sind, aber die gleichzeitig natürlich auch Gegenstand der Untersuchung sind. Wenn man zum Beispiel den Schumer zusätzlich ankommt, der jetzt verabschlusst wurde. Aber das Thema hat natürlich auch dazu gesorgt, dass es viel mehrere Stiche in verschiedene Wespennäste gab. Denn es gibt unterschiedliche Teile, die natürlich nicht angesprochen oder in dem Sinne nicht ihr Wespennest angestochen haben wollen.